Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Guten Morgen oder guten Nachmittag oder wann auch immer ihr es hört, bei Zeit zu wachsen. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört, ich bin ein bisschen kratzig im Hals, ein bisschen schnüpfelig, auch nicht schlimm. Ich weigere mich, jetzt krank zu werden, wo die Sommerferien losgehen. Aber vielleicht ist es auch mein Körper, der sagt, nö, ich will meine Ruhe. Ich möchte mich ins Bett legen, mir die Decke über den Kopf ziehen und Netflix gucken den ganzen Tag. Aber nein, so wird es nicht laufen. Vielleicht ist es auch nur eine Allergie. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und für all diejenigen, die da Schwierigkeiten haben mit so Schnüpfeleien oder so, ist vielleicht nicht unbedingt eure Folge. Wobei, ganz, ganz so schlimm ist es nicht. Ansonsten seht es mir nach, überspringt diese Folge, hört euch eine andere an. Heute fliege ich wieder solo. Ihr merkt im Sommer, es liegt tatsächlich einfach daran, ich kam null dazu vorzuproduzieren. Das ist im Zweifelsfall für mich ein gutes Zeichen. Das heißt nämlich, das Geschäft brummt. Aber ich habe euch das, glaube ich, schon öfter erzählt. Also ich bin auch niemand, der jetzt, ich könnte nicht 5 Tage am Stück durcharbeiten oder schaffe ich nur in Notfällen. Also klar, habe ich das früher gemacht, habe auch Vollzeit gearbeitet, 5 Tage die Woche. Kann ich jetzt nicht mehr, weil ich mir jetzt einfach zugestehe, dass das nicht ist, wie es mir gut geht. Dass das was ist, wo ich zwangsläufig dann auf lange Frist gesehen sehr krank werden würde. Und mit der chronischen Erkrankung, die ich habe, mit der Fibromyalgie, habe ich einfach gemerkt, dass das für mich überhaupt nichts mehr wäre. Also ich könnte jetzt nicht 5 Tage die Woche, 8 Stunden irgendwo in der Kita sein oder auch sonst wo. Egal wie viel Spaß oder nicht Spaß es machen würde. Deswegen bin ich ja jetzt auch hier. Das ist ja auch schön, dass ich jetzt gefunden habe, A, wofür ich wirklich brenne und B, es mir dann so einteilen kann, wie ich es tue. Darum geht die Folge heute nicht, aber es hat was damit zu tun. Ich habe gestern einen Post gemacht auf Instagram, der ein Notfallkoffer für Eltern neurodivergenter Kinder in den Sommerferien sein sollte oder ist. Und habe mir dann auch gedacht, wieso mache ich das nicht auch für einen Podcast? Also wieso packe ich auch euch nicht hier irgendwie ein Notfallköfferchen? Auch Kinder, Eltern neurotypischer Kinder, sorry, ich bin heute dezent verplant, ihr merkt es vielleicht, bin ein bisschen aufgeregt, hier ging gleich die Ferien los, haben was davon, können sich da sicherlich was rausziehen. Ich denke aber, dass die Eltern von neurodivergenten Kindern halt bei sehr vielen Sachen sagen, ah ja, das kenne ich. Weil ich lese gerade ganz viele Posts dazu oder sehe Reels, in denen quasi so getan wird. Und was das so getan wird, das möchte ich nicht sagen. Ich glaube, für die Leute ist das so, dass die sagen so, oh ja, Kinder neurotypische Eltern, die haben überhaupt keinen Bock auf die Ferien, weil es für die einfach nur die Hölle ist, wenn die Kinder zu Hause sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Und wir Eltern neurodivergenter Kinder, yay, yay, wir freuen uns, weil halt eben diese Schule jetzt wegfällt, dieser ganze Druck, dieses ganze Verstellen, dieses ganze Masking, dieses ganze Drumherum, und freuen uns auf diese 6 Wochen Pause. Da muss ich aber ganz klar sagen, das ist aber echt nur bei wenigen so, weil, habe ich, glaube ich, schon oft erwähnt, für mich ist es echt so ein bisschen bittersweet, also das ist, gibt immer 2 Seiten der Medaille, weil einerseits freue ich mich total auf die Ferien, habe da echt lange drauf hingesehnt, weil ich auch merke, wie die Kinder K.O. sind, wie ich K.O. bin. Von diesem täglich Gucken sind die Hausaufgaben gemacht, muss ich irgendwo unterstützen und ja, muss ich meistens, also zumindest bei der Jüngsten, ist das sehr intensiv. Ist die Tasche so gepackt? Sind die Materialien da? Und ganz ehrlich, ich schaffe das nicht. Also ich erinnere mich noch, beim ersten Kind wurde in der Grundschule gesagt, man soll doch bitte, täglich mal gucken, sind die Stifte alle gespitzt? Ist der Kleber noch voll? Ist die Schere noch da? Sind alle Hefte irgendwie noch beschreibbar oder sind die schon fast voll? Das kriege ich nicht hin. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Da werden Eltern wie ich nicht mitgedacht und auch mein Mann kann das nicht alleine stemmen und der ist halt einfach derjenige, der bei uns Vollzeit arbeitet und die meiste Zeit außer Haus ist. Das heißt, wir sind damit heillos überfordert, diese vermeintlich einfache Anforderung, formuliert die Schule gern so, gucken Sie einfach jeden Tag und so, dann passiert da nichts, so nach dem Motto, dann fehlt nichts. Da möchte ich gerne sagen, doch, da passiert schon was, das schaffe ich gar nicht. Also das ist für mich dieser Ticken zu viel. Jeden Morgen denke ich mir so, oh Gott, ich habe wieder nicht geguckt. Oder wenn ich dann mal sehe, ah, die Stifte sind alle runter. Ja klar, spitze ich die dann, wenn ich noch die paar Minuten Zeit habe. Aber es ist nicht einfach und es ist sehr viel. Und was ganz, ganz viele Lehrkräfte auch vergessen oder das Schulsystem vergisst, ist, dass ganz viele Familien mehr als ein Kind haben, mehr als ein Schulkind haben. Nicht nur zu Hause tatsächlich warten, bis die Kinder nach Hause kommen, dann quasi Erwerbsarbeit Stift fallen lassen können und dann komplett für schulische Belange da sind. Mal abgesehen davon, dass wir die Kinder ja erstmal auffangen müssen nach der Schule im Normalfall, also dieses Türschwellensyndrom, was wir schon öfter hatten, dieses die Tür geht auf, Kind kommt rein und die Welt bricht zusammen, alles explodiert, alles eskaliert, weil die sich so viel zusammengerissen haben am Vormittag. Das ist da noch gar nicht mit einkalkuliert. Also wenn hier Lehrkräfte zuhören, vor allem Grundschullehrkräfte, die aus den Weiterführenden sagen, das ist im Normalfall gar nicht mehr so. Die gehen nämlich davon aus, dass die Kinder das selbstständig können. Auch den Zahn kann ich euch ziehen bei neurodivergenten Kindern. Nein, da sind die Eltern dahinter. Das hängt an uns Eltern. Der schulische Erfolg, da gibt es ja zig Studien dazu, der akademische Erfolg von Kindern hängt davon ab, hängt vom Bildungsgrad der Eltern ab und hängt auch davon ab, wie viel Zeit und wie viel Kraft die Eltern haben, das zu begleiten. Und da geht es nicht um den Willen. Das höre ich nämlich auch ganz oft, dass das gesagt wird, naja, wenn die Eltern das unterstützen und da gewillt sind, was zu tun, da will ich jetzt einfach vorher nochmal sagen, auch wenn es heute eigentlich um Sommerferien geht, aber vor den Sommerferien kommt halt die Schule und deswegen sind wir so K.O. und gehen so K.O. in die Sommerferien rein. Es ist einfach de facto so, dass es nicht nur am Willen hängt, sondern an der Kraft, an den Reserven, an dem, was die Eltern sowieso leisten müssen. Und das kommt alles noch oben drauf. Und viele von uns schaffen das nicht. Und ich gehöre damit dazu. Also ich gebe da mein Bestes, aber nicht zuletzt aufgrund meiner Neurodivergenz rutscht mir auch einfach viel durch. Ich übersehe viel, ich vergesse viel. Das fällt mir dann gerne mal nachts ein, weil ich dann quasi schweißgebadet erschreckt aufwache. So soll es eigentlich nicht sein. So ist aber bisher unser System. So, und jetzt kommen wir zu den Sommerferien, die dann eben alle so dringend brauchen, die Kinder dringend brauchen, die Eltern dringend brauchen. Und dann kommt aber das andere Phänomen, dann fallen diese gewohnten Strukturen weg, dieses ich muss dann und dann aufstehen, ich muss dann und dann los. Dann bin ich verpackt quasi bis mindestens 13 Uhr oder bei den Jüngeren ein bisschen weniger, bin dann vielleicht noch in der Betreuung, komme danach nach Hause, eventuell Hausaufgaben und so ein sonstiger Tagesrhythmus. Jetzt in den Ferien bricht das alles weg. Nicht nur für die Kinder, auch für uns Eltern. Und ich kann euch sagen, wie gesagt, ich freue mich einerseits total auf die Ferien und genieße das phasenweise auch sehr. Und andererseits bedeutet es für mich, ich bin selbstständig. Auch mein Mann hat nicht unbegrenzt viel Urlaub. Das heißt, tatsächlich muss ich, ist vielleicht auch bei uns blöd gelöst, da müssen wir mal drüber reden, Günther. Aber ich trage halt da einfach die Hauptlast. Das heißt, ich bin da und selbst wenn ich größere Kinder habe, also 8, fast 13, gut 18, der ist jetzt dann schon immer in der Arbeit, aber auch der braucht noch oft was. Ich bin dann oft, gerade für die Mittlere, eher dazu da, um Essen zu machen oder vielleicht irgendwo hinzubringen. Aber manchmal auch natürlich, um Gefühle aufzufangen, um Langeweile nicht entstehen zu lassen. Das ist viel Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit. Und meine Pausen, die ich mir sonst ganz konkret einbaue, also ich arbeite vormittags halt im Normalfall ein paar Stunden und dann mache ich eine richtig lange Mittagspause, bevor die Kinder heimkommen. Also meine Mittagspause fängt eigentlich um 11:30, spätestens um 12 an. Dann habe ich eine Stunde, wenn es gut läuft, sogar eineinhalb, in denen ich machen kann, was mir gut tut. Und das brauche ich auch für meine körperliche Gesundheit, für meine psychische Gesundheit. Das fällt die nächsten 6 Wochen weg. Also ich mache natürlich trotzdem Pausen, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Aber es ist nicht mehr so leicht wie sonst. Und meistens kommt in meiner Pause dann trotzdem irgendwer angewatschelt und möchte irgendwas. Das ist also nicht diese gewerkschaftlich vereinbarte Pause, die man so als Mitarbeiterin irgendwo einfordern könnte jetzt. Das sehen meine Kinder ein bisschen anders. Aber jetzt mal dazu, was wir tun können. Wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, es gibt einen Notfallkoffer. Gibt's. Und mir ist wichtig, dafür Eltern und Kinder was reinzupacken. Im Sinne, also klar nutzen wir Eltern den, aber da sind auch Sachen drin, wo wir an uns denken müssen. Was für die Kinder in den Sommerferien oft schwer ist, haben wir gerade schon gesagt, die ganze Struktur bricht weg. Das müssen wir aber nicht so lassen. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir strukturieren die Tage trotzdem ein bisschen. Wir setzen so bestimmte Ankerpunkte. Wir haben morgens klar das Frühstück, dann, also bei uns ist tatsächlich so, die gucken dann morgens schon irgendwie ein bisschen was oder spielen eine Runde Minecraft oder whatever. Dann ist danach Schluss, dann gucken wir, spielen wir was, gehen wir vielleicht einkaufen, auch das ist manchmal eine Beschäftigung, die die Kinder ganz gerne mögen in letzter Zeit. Gehen wir an den See, wenn es heiß ist, das ist im Moment jetzt eher weniger eine Option, oder wie auch immer. Dann haben wir mittags wieder so einen Ankerpunkt, wo wir sagen, okay, es gibt Mittagessen, danach ist auch so eine ruhige Zeit für 1-2 Stunden, wo keine große Action ist. Nachmittags überlegen wir uns halt dann wieder, was wir machen wollen, ob wir puzzeln, ob wir was spielen, ob wir vielleicht rausgehen oder auch nicht. Wenn es heiß ist, definitiv nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also kommen wir auch nachher noch drauf, so Temperaturregulierung ist ja für viele neurodivergente Menschen problematisch, für mich inklusive, für meine Kinder auch. Insofern rennen wir dann also nicht freudig nach draußen bei 30 Grad, wenn es die jemals wieder kriegen sollte hier im Sommer, sondern verbringen es eher drin im Kühlen. Kann auch sein, dass wir ins Kino gehen oder so, das ist nämlich schön kühl im Sommer tatsächlich. Oder uns irgendwie mit Freunden treffen. Also das mache ich tatsächlich ganz gern, dann die eine Freundin oder den einen Freund einzuladen, mit dem super gut klappt das Spielen, weil auch das verschafft mir Pausen und ist fürs Kind schön. Und abends haben wir den nächsten Ankerpunkt und sagen, okay, dann gibt es Abendessen. Und übrigens, auch da gibt es immer Medienzeit. Ne? Bei uns an diesen Ankerpunkten, da können alle schreien und sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie sie wollen. Aber das sage ich ja auch ganz oft, guckt bei den Medien, sagt nicht, oh Gott, Kinder mit ADHS oder Kinder auf dem Spektrum oder wie auch immer, die sollen noch nicht so viel gucken. Das macht die total unruhig. Schaut da bitte unbedingt, was machen welche Medien mit meinem Kind? Und es gibt Spiele, die machen total aggressiv, also machen nicht jeden total aggressiv, sondern manche Kinder total aggressiv oder total unruhig, total unzufrieden. Und es gibt jedes Mal ein Drama. Das sind Dinge, da möchte ich dann weniger davon haben. Das haben wir im Moment zum Glück nicht. Und dann habe ich einfach festgestellt, für mich und für meine Familie gibt es Dinge, die den Kindern helfen, sich zu regulieren. Und genauso wie neurodivergente Menschen sich auch oft über Essen regulieren und da kann man die Nase drüber rümpfen. Und das mag vielleicht auch nicht das Optimum sein, aber wenn es eine Strategie ist, die funktioniert, dann nutzt man die. Das machen die Kinder so. Und wenn ich sehe, dass das funktioniert in dem Moment, wo das Nervensystem total in Alarm ist, ja klar, dann sage ich nicht, hier hast du ein Trostgummibärchen, das meine ich damit nicht. Wir fangen nicht an, die Kinder zu konditionieren, auf wenn es mir schlecht geht, kriege ich was Süßes, weil das brauche ich dann. Sondern Essen kann so vieles sein. Also das kann manchmal isst man aus Langeweile, weiß ich von mir selber. Das ist dann aber auch eine Suche nach Dopamin. Da kann ich natürlich gucken, kann ich das Dopamin auch anderweitig kitzeln? Was kann ich ein anderes gegen tun, gegen die Langeweile? Das kann aber auch Aufregung, Vorfreude, keine Ahnung was sein. Essen ist einfach was, wo man sagt, man kaut. Also diese Beschäftigung alleine, diese Bewegung alleine. Man hat geschmackliche Reize, gerade wenn die besonders sind. Besonders salzig, besonders süß, besonders sauer. Gibt ja Kinder, die gerne diese sauren Gummibärlis oder so mögen. Das macht was. Das schafft einen Reiz. Das ist interessant. Also daher kommt das. Das heißt trotzdem, wie gesagt, nicht, dass wir das füttern, diese Strategie, dass wir dann sagen, ah ja, cool, jetzt geht's dir gerade nicht gut, hier ist saure Gummibärli, oh, dir ist langweilig, hier ist ein paar Chips. Nein, ich sage einfach nur, wir gucken so ein bisschen drauf, was steckt dahinter und ist es vielleicht auch einfach okay? Also muss ich da jetzt irgendwie einschreiten und das ist meistens nicht so, oder irgendwie gegensteuern? Ist es was Bedenkliches? Ernährt sich das Kind nur noch von Chips? Und auch da, also wir hatten ja diese Folge zum Autismus-Spektrum, hört da auch gerne nochmal rein. Autismus-Spektrum Essen und Trinken mit der Ulrike Funke. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir ein bisschen dahinter gucken und nicht immer alles gleich verpönen. So, das zum Thema Nummer eins. Aber wie gesagt, bei uns sind diese Medienzeiten auch mit verbunden. Und gerade in den Ruhephasen, wo andere sagen, ja, aber das ist doch überhaupt nicht gut, das dreht die Kinder noch voll auf. Nee, ich kann es euch auch aus meiner Warte sagen, weil in meine Kinder selber kann ich nicht reingucken. Ich kann nur das äußere Verhalten sehen. Und in den Beratungen, die ich habe, ist es auch ganz unterschiedlich. Manche reagieren ganz krass und unangenehm auf Medien und andere werden sehr ruhig davon und total entspannt. Und bei uns ist das halt einfach de facto so, dass bestimmte Medien, bestimmte Serien, auch bestimmte Spiele, wie jetzt zum Beispiel Minecraft oder so, tatsächlich den Kindern helfen, sich zu regulieren, wenn es gerade schwierig ist, wenn das Nervensystem gerade hochgefahren ist, wenn die gerade einfach ja, was brauchen, weil die gerade zu außer sich sind, weil der Tag zu viel war. Und dann nutzen die das für sich, die tauchen in diese Welt ab. Das habe ich früher, also ich habe auch als Kind schon unheimlich viel ferngeschaut, muss ich sagen. Wobei ich auch unheimlich viel draußen war, weil es waren die 80er, ne? Also ihr wisst ja. Aber habe das auch mit Büchern gehabt. Also gerade so ab Teenie-Zeit bin ich extrem in Bücher abgetaucht. Nach der Schule, ich habe oft stundenlang, also ich habe so Stephen King geliebt, stundenlang diese Schmücker gelesen und war in einer komplett anderen Welt. Und das hat mich total geerdet und total runtergefahren. Das ist heute noch so, dass wenn ich mal Zeit habe, dran zu bleiben an einem Buch und in der Geschichte richtig versinke, das zieht mich so richtig rein. Das habe ich bei Serien oder bei Filmen aber auch. Ich verschwinde total in diesen, also ich tauche da total ein, bin komplett in einer anderen Welt, fühle da auch total extrem mit und das tut mir gut. Das ist wie ein kleiner Urlaub. Und das mögen viele nicht hören, gerade die immer so strenge Medienregeln predigen und so pauschale in dem Alter so und so viele Minuten am Tag. Ich sage euch wirklich, diese Pauschalvorgaben sind kompletter Bullshit, weil Menschen unterschiedlich reagieren auf Medien und ich deswegen nicht pauschale Angaben machen kann. Also stattdessen sollten wir tatsächlich darauf achten, dass wenn wir Medien nutzen, digitale Medien mit den Kindern, und das tun wir im Normalfall, dass wir das für uns einfach als Chance sehen und sagen, ich kann mal mitgucken. Klar, ich nutze das auch mal so, dass ich mal eine halbe Stunde Ruhe habe, wenn Kind 3 irgendwie mal ein paar Folgen Ben und Holly oder so guckt. Klar, und ich kenne die auswendig, muss ich nicht immer mitschauen. Aber ich kann gemeinsam auch mal, das haben wir letzte Woche gemacht, zum Beispiel eine Runde Minecraft spielen. Und ganz ehrlich, mein Kind hat das geliebt. Die war begeistert und die will das jetzt ganz oft machen. Und dadurch wird Beziehung geschaffen. Wir haben da gemeinsam was gebaut. Sie hat mir ganz viel beigebracht, weil ich der absolute Noob bin in Sachen Minecraft. Und ich fand das ganz, ganz toll und sie auch. Und sie war ganz stolz, dass sie mir da so viel zeigen konnte, weil sie da schon so gut ist. Und das schafft Gesprächsthemen. Da kann man sich annähern. Also gerade auch, wenn ihr eben ein bisschen ältere Kinder habt. Also steigt in diese Interessen mit ein, anstatt zu motzen. Jetzt willst du schon wieder. Immer willst du vor der Glotze hängen. Immer willst du am Tablet hängen. Immer willst du an der Konsole hängen. Das hat einen Reiz für die Kinder und das hat einen Grund. Und das macht auch nicht doof. Also guckt euch das an, schaut, was die da machen und seht auch ganz klar und erfahrt ganz klar, dass die da ganz viel lernen, ganz viele Komponenten dabei haben, die man seinen Kindern wünscht, dass die lernen und sich gleichzeitig entspannen können, wenn das bei euren Kindern so ist wie bei mir. Und wenn es bei denen nicht so ist, ja klar, dann könnt ihr es gerne reduzieren und gucken, was da ein gesundes Maß ist. Aber schaut individuell drauf und hört nicht auf Ratgeber XY oder diese Bögen beim Kinderarzt, weil das ist einfach Bullshit. So, das war das Wort zum Sonntag zu den Medien. Genau, also ich habe schon gesagt, Struktur können wir reinbringen. Struktur können wir übrigens auch reinbringen, indem wir uns einen Ferienplaner holen. Den können wir uns selber zeichnen, Sketchnotes-mäßig. Ihr könnt bei der Jana Schumann, bei meiner lieben Kollegin, da schauen, die hat was, die Lena Breitenbach, die hier schon mal war, die hat, soweit ich weiß, auch einen Ferienplaner oder zumindest hat Planer, das weiß ich, in Sketchnotes-Manier. Ansonsten gibt es sie natürlich auch überall irgendwie im Internet zum Teil für wenig Geld oder kostenlos sogar. Oder ihr macht es eben selber, es macht halt tatsächlich mehr Spaß. Und dann könnt ihr halt einfach bestimmte Punkte setzen, dann könnt ihr halt schauen, hier ist zum Beispiel Ferienprogramm vom Jutz. Das heißt nicht, dass ich eine tolle Ferienbetreuung habe. Die sind zwar super, die Leutchen da, aber das ist halt eine offene Ferienbetreuung. Da gehen die Kinder hin, solange sie Lust haben. Das ist oft nicht so lange. Und wenn es schlecht Wetter ist, fällt es aus, weil es ist draußen. Oder es gibt einzelne Programmpunkte, für die sie mal angemeldet sind. Die gehen dann 1,5 bis 2 Stunden. Das heißt mit hinbringen, abholen, ist es für mich jetzt nicht wirklich eine Erleichterung. Aber für die Kinder ein fester Punkt. Und sowas kann ich dann einfach eintragen in den Ferienplaner. Da mache ich halt dann Symbole. Hier, meine gehen zum Beispiel zum Töpfern im Jutz hier im Ort. Dann mache ich eben, okay, da hätte ich so, dann male ich einen Tonklotz, das könnte ich jetzt nicht. Vielleicht mache ich eine Tasse und male die braun an, damit man sieht, dass die aus Ton ist. Wie auch immer. Ich kann auch einfach Töpfern schreiben, aber ich finde es halt mit Symbolen schöner. Dann wissen die, aha, an dem Tag ist Töpfern. Ach ja, an dem Tag, da gehen wir Eis essen, dann male ich da eben ein Eis rein. Oder ich mache das mit Magneten und habe die das so, dass ich die wiederverwendbar habe, wenn irgendwas wiederkehrend ist. Hier im Ort gibt's, guckt es auch mal, also was in eurem Ort, in eurer Stadt angeboten wird. Wir haben eine sehr engagierte Bibliothek, die ganz viel auch für Kinder macht, in Richtung Literacy macht. Und die haben seit Corona eine Outdoor-Geschichtenstunde einmal in der Woche. Die findet nur bei Schönwetter statt. Auch hier wieder sind wir halt sehr abhängig leider vom Wettergott. Da können die Kinder für eine Stunde hingehen an dem Marktplatz. Da sind Kissen und Liegestühle und Decken. Und dann liest die Bibliotheksleiterin meist, die wählt dann ein, zwei Geschichten aus und liest die vor und die macht das toll. Also ich bin tatsächlich so, dass meine Kinder haben oft keinen Bock, dahin zu gehen. Also es ist eigentlich nur noch für die Jüngste jetzt vom Alter relevant, aber die hat oft keine Lust. Ich würde aber gerne, weil ich finde es wunderschön, Geschichten vorgelesen zu kriegen. Und da ist es draußen, also nicht so krass viele Leute, das ist für mich optimal. Aber schaut mal, ob es sowas auch gibt und setzt eben diese Ankerpunkte bei euch in den Kalender. Schafft eine Struktur, besprecht es auch mit den Kindern, was die für sinnvoll finden. Die haben oft wesentlich bessere Ideen als wir tatsächlich. Wir dürfen ihnen das ruhig zutrauen und nutzt es aber einfach, weil Strukturen diesen sicheren Rahmen geben. Das hat dann nichts mit Druck und Zwang zu tun. Im Zweifelsfall bestätigt immer noch die Ausnahme die Regel, aber ich habe was, woran ich mich langhangeln kann. Ich weiß, ungefähr um die Zeit gibt es Mittagessen, dann habe ich eine Ruhepause. Ich weiß, wir gehen vielleicht jeden Tag um 3 auf den Spielplatz oder wir machen abends nochmal eine Runde mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Also guckt da so ein bisschen, dass ihr Verlässlichkeit reinbringt, weil das nimmt viel Unruhe raus für viele Kinder. Gerade für neurodivergente Kinder, hilft aber auch neurotypischen Kindern. Also ich will die jetzt auch gar nicht ausschließen. Ich will nicht jede Folge hier nur für neurodivergente Familien machen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, das habe ich ja auch schon oft gesagt, dann sind diese ganzen Strategien und Methoden, die wir anwenden für neurodivergente Kinder, für neurotypische Kinder in den meisten Fällen auch hilfreich. Nur weil die ohne zurechtkommen, heißt es ja nicht, dass sie es extra schwer haben müssen und sich da durchwursteln müssen. Denen darf man es ja auch leicht machen. Genauso wie wir uns Erwachsenen. Und dazu kommen wir jetzt. Ich habe schon gesagt, ich finde es schwierig, keine feste Pause zu haben in den Sommerferien. Jetzt habe ich aber eh schon größere Kinder und kann es ein bisschen besser regeln, kann es mit denen klären. Für die von euch mit kleineren Kindern. Schaut da bitte einfach drauf, dass ihr trotzdem mal 5 bis 10 Minuten, und auch hier, wenn dann eine Folge Pepper Woods läuft in der Zeit, wo ihr eine Tasse Tee oder Kaffee auf der Terrasse trinkt, so what? Also das ist nichts, wovon irgendwie die Gehirnentwicklung massiv eingeschränkt wird. Das ist nichts, was eurem Kind oder der Bindung zum Kind in irgendeiner Form schadet. Wählt es einfach gut aus, was sie anschauen. Oder, habe ich gestern jemanden empfohlen auf Instagram, das ist was ich von der Nicola Schmidt gelernt habe. Ich finde die Idee total schön. Überlegt euch Spiele, bei denen ihr ausruhen könnt und die Kinder beschäftigt sind. Zum Beispiel Zauberdrache. Da könnt ihr euch zum Beispiel hinlegen und ihr seid der schlafende Zauberdrache. Und die Kinder müssen zum Beispiel dem Drachen die Schuppen ein bisschen kämmen. So. Oder der hat lange Haare und die, aber gibt ihm dann eine weiche Babybürste, weil sonst auch. Und zwar ohne den Drachen aufzuwecken. Oder was wir ganz früher gemacht haben, als mein Großer noch klein war, ist, ich hatte von einem Erste-Hilfe-Kurs, durfte ich das alte Verbandszeug mitnehmen. Hab mir gedacht, mache ich gerne, weil damals einen 5-Jährigen zu Hause oder 4, der hat dann mich einfach einwickeln dürfen. Und ich lag auf der Couch und war ganz doll verletzt und musste mich ausruhen. Und währenddessen hat er mein Bein oder meinen Arm verbunden oder notfalls auch meinen Kopf. Also lasst euch ein bisschen was einfallen, wo ihr sagt, Kind ist beschäftigt, ihr seid da, aber ihr könnt zumindest ausruhen. Gerade wenn ihr so ein Mittagstief habt oder so, ihr könnt euch mal hinlegen. Artgerechtes Liegen heißt es auch beim Artgerecht-Projekt, finde ich auch sehr schön. Weil das dem Körper einfach gut tut und der sofort sagt, oh, ich liege? Cool, da muss ich mich wohl entspannen. Also das macht was mit euch. Und empfehle ich eigentlich in allen meinen Workshops, egal um welches Thema es da geht, weil Selbstfürsorge da immer eigentlich ein Ankerpunkt ist, macht diesen Check-in im Körper. Also geht echt mehrmals täglich durch, macht euch irgendwie ein Post-it oder jedes Mal, wenn ihr euch einen Kaffee oder ein Wasser holt, wobei Wasser vergisst man ja schon gerne mal, dann überlegt euch, wie geht's mir? Bin ich irgendwo verspannt? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Oder, andere Variante, muss ich vielleicht mal Wasser wegbringen? Muss ich mal aufs Klo? Weil ganz ehrlich, den Kindern sagen wir das immer rechtzeitig zu gehen und motzen dann auch noch, wenn sie es nicht machen. Und wir trinken meistens viel zu wenig, oft auch damit wir nicht aufs Klo müssen, weil wir kaum dazukommen. Oder wir verkneifen es uns so lange, bis uns das Pipi schon was aus den Ohren kommt. Und das kann nicht sein. Also wir müssen lernen, uns wieder mehr nach höher nach oben zu setzen auf der Prioritätenliste. Und besonders, wenn wir halt kein Baby haben und auch kein klitzekleines Kleinkind, sondern halt schon ein bisschen größere Kinder. Diesmal schaffen 5 Minuten zu warten, diesmal schaffen 10 Minuten zu warten. Für die, die auch schon ohne Kind aufs Klo gehen können, das sind die mit den Kleinkindern meistens nicht. Toilette ist auch ein super Ort für eine Pause, das nutze ich auch sehr gerne. Ich erinnere mich aber auch gut an die Zeit, als die noch mitgetapst sind oder sonst so klopfend vor der Tür standen, sodass man dann freiwillig wieder aufgemacht hat. Aber schaut da so ein bisschen, wie lässt es sich verbinden? Und wenn ihr Leute habt, wo ihr sagt, denen vertraue ich total, die sind, haben eine Bindung zu den Kindern, also entweder eine ganz liebe Nachbarin, ein Nachbar, Oma, Opa, Tante, Onkel, wie auch immer, auch mal Playdates mit Freunden oder so, wo die Kinder die Eltern gut kennen. Also verschafft euch auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe dann einfach trotzdem mal eine Stunde, zwei und die vielleicht auch nicht nur zum Arbeiten. Also ich kenne das schon, ich nutze das auch gern, aber mittlerweile reiße ich mich da echt an Riemen und sage, nee, jetzt machst du erstmal Pause, weil eine E-Mail schreiben oder notfalls auch ein Insta-Post, den kann ich auch mit Kopfhörern aufnahmen, wenn die Kinder neben mir sind und spielen und vielleicht lauter sind. Das kriege ich dann hin. Also guckt da bitte ganz gut auf euch, versorgt euch gut, achtet auf ausreichend Schlaf. Das ist ja auch immer so ein Ding, dass wir dann gerne, wenn die Kinder endlich im Bett sind, also aber ewig lang wach bleiben, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen ganz viel Zeit für uns jetzt endlich mal alleine. Ich mache das, habe ich gestern auch mit jemandem geschrieben auf Instagram, ganz nett, die gesagt hat, ja, ich stehe dann oft gern früher auf. Ich tatsächlich auch. Also ich stehe halt dann lieber um 5 Uhr morgens auf und habe eine Stunde für mich. Ich weiß aber auch, dass das absolut nicht für jedes Elternteil machbar ist und auch nicht gut, weil viele einfach mehr Schlaf brauchen und halt auch später einschlafen können. Aber versucht's. Also schaut, dass ihr einigermaßen einen Schlafrhythmus entwickelt, der euch zugutekommt, damit ihr nicht auch noch müde durch diese anstrengenden Tage geht. Und wenn ihr eben, wie gesagt, irgendwo Entlastung annehmen könnt, dann tut das auch bitte. Andererseits gab es ja gerade diesen tollen Artikel, wie doof Eltern sind, die keine Babysitter haben. Ich weiß, dass das nicht bei allen Kindern geht. Und es gibt auch Kinder, da gehen nicht Oma und Opa. Und es gibt auch Omas und Opas, denen möchte man seine Kinder nicht geben. Also bei uns ist das zum Glück nicht so, aber bei uns sind Oma und Opa halt einfach auch schon ein bisschen älter und der Opa halt also einfach geistig nicht mehr so fit. Das heißt, Oma ist pflegend, ja. Und die springen trotzdem total oft ein. Ich weiß aber auch um diese Belastung, die das ist. Und deswegen möchte ich das nicht utopisch oft nutzen, weil ich da auch nicht über Gebühr meine Mama, die eh schon mich, also bei mir die ganze Care-Arbeit übernommen hat, jetzt dann nochmal so krass in die Pflicht nehmen will, damit sie das quasi jetzt ihr Leben lang machen muss, immer zur Verfügung zu stehen. Also, aber ich sehe euch. Also wenn es bei euch nicht geht mit Babysitter und mit irgendwelchen Verwandten, mit irgendwelchen Freunden, ich verstehe das und ich sehe das. Und ich weiß, das geht nicht bei jedem. Und es ist egal, was irgendeine doofe Reporterin da sich ausgedacht hat, wie einfach das doch ist und wie doof wir doch sind, wenn wir das nicht machen. Das ist nicht nur eine finanzielle Frage, sondern auch eine Frage davon, was habe ich für ein Kind und ist das da möglich? So, das war jetzt dazu nochmal, wollte ich nochmal sagen. Jetzt aber mal für den Fall, dass es heiß wird in den Sommerferien, kann ja gut sein, man weiß es nicht. Damit tun sich ja viele Kinder total schwer. Haben wir vorher schon gehabt, Temperaturregulierung ist so ein Ding bei neurodivergenten Menschen, ob klein, ob groß. Schaut da einfach, wir müssen nicht rausgehen, nur weil das Wetter in Anführungsstrichen ja so schön ist, weil für uns ist das Wetter dann nicht so schön, wenn es brütend heiß ist und die Sonne runterknallt. Wir schwitzen, die Mücken summen, Leute riechen, wir vielleicht riechen, das sind viel zu viele Reize. Gesteht das euch und den Kindern zu. Wenn ihr drin sein wollt und wenn ihr den ganzen Tag drin Mikado spielt oder im Keller irgendwie, keine Ahnung was, auf der alten Playsee zockt, das ist eure Sache. Ihr tut, was euch gut tut. Und ihr müsst nicht raus, nur weil die andere Teil der Menschheit alle sagen, aber du kannst doch bei dem Wetter nicht drinbleiben. Doch, kann ich, guck mal. Also das ist ganz wichtig. Gerne mit so Dingen wie Ventilatoren, Fächer oder sowas wirklich nachhelfen. Lasst die Kinder Eiswürfel lutschen und auch so knabbern und knacken, ist übrigens auch ein Dopamin-Ding, also ein ganz toller Reiz. Sowohl das Geräusch als auch einfach so dieses Gefühl und diese extreme Kälte. Zum Einschlafen ist ja auch so ein Ding, es ist oft ganz schwierig, oft ist es in den Schlafzimmern brütend heiß, gerade wenn ihr vielleicht Mansardenwohnung habt oder so. Es gibt Kühlmatten für Hunde, ja, ich weiß, Tierbedarf, aber die können helfen, sind leider nicht ganz günstig. Manchmal gibt es die aber auch bei Lidl oder so, könnt mal gucken, ich glaube jetzt im Sommer gute Chance. Man kann einfach auch Wärmflaschen einfrieren und die statt Wärmflasche als Kälteflasche, ich habe jetzt auf Insta gelesen, eine Familie nennt das Sommerwärmeflasche oder ja, Sommerwärmflasche, glaube ich, hieß es, fand ich sehr cool. Also das ist eine Möglichkeit, überlegt euch da was. Und ganz ehrlich, wenn die Kinder wirklich in der Zeit einfach früher nicht schlafen können, dann vielleicht tatsächlich später ins Bett gehen lassen, wenn es klappt, dass sie morgens länger schlafen. Ansonsten habt ihr natürlich einfach ganz knatschige Kinder. Vielleicht aber dann auch eher nochmal so Mittagsruhe. Und ich meine jetzt nicht Mittagsschlaf und sagt es auch, um Gottes Willen nicht zu den Kindern, du machst jetzt Mittagsschlaf, weil dann habt ihr verloren. Aber Mittagsruhe, wo man wirklich einfach, vielleicht dürfen dann auch die Kinder mal den Zauberdrachen spielen oder so, damit die ein bisschen erholen können. Weil knatschige, müde Kinder und knatschige, müde Eltern ist keine gute Kombi, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, ihr seid ja Profis. Was fällt mir denn noch ein? Was habe ich denn noch Tolles in meinem Post geschrieben? Ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Sorry, mein Frosch im Hals hat Durst. Was ich euch Eltern auch noch empfehlen kann, gerade auch im Sinne von, ich brauche mal Pause. Ich habe gerne immer so ein, auch das ist so ein Notfallkästchen oder so ein Schatzkästchen mit Dingen, die es beim Discounter oder mal beim großen A im Angebot gab oder so. Oder die ich irgendwo sehe, wenn ich mal Rufo Smith Toys oder was auch immer, also you name it, sei es Magnetbücher, also diese Bilderbücher mit Magnetfigürchen, die man reinkleben kann, um die Geschichte so quasi zu erzählen, sowas nehme ich gerne mit, die sind häufig sehr günstig. Bei uns mega hoch im Trend Magnetperlen, übrigens bitte nicht für Kleinkinder, also wirklich für Kinder, die definitiv von der Entwicklung her so weit sind, dass die verstehen, dass sie das nicht in den Mund nehmen dürfen, dass sie das auf gar keinen Fall in den Mund nehmen dürfen, weil das wäre gefährlich, ne? So da gucken. Aus denen kann man tollste Sachen machen, immer wieder neu. Die kannst du nach Farben sortieren. Also das ist wirklich, wirklich super. Knete, Slime, auch gerne Slime selber machen. Also sowas, wenn euer Kind das mag, manche können es nicht anfassen. Aber guck da mal. Also das ist total spannend. Oder was auch super ist, macht aber eine Riesensauerei, sage ich euch vorher. Also da Malerplane unterlegen oder draußen machen oder so und Malerplane unterlegen. Diese Ausgrabungsset für Kinder, wo entweder Dino-Knochen drin sind oder wir hatten letztes Jahr welche mit Tieren, die in Bernstein eingeschlossen waren. Also Käfer, Spinnen, also richtig gruselig und spannend. Das fanden die ganz toll. Also sowas. Wenn eure Kinder gern malen, ja klar, auch Mandalas ausdrucken oder Bügelperlen, hier diese Aquabeats oder so. Also guckt auch da gerne, wenn euer Kind sowas mag. Sowas habe ich immer in petto. Und wenn die Langeweile dann zu groß ist oder ich einfach gerade eine Pause brauche, dann hole ich sowas raus. Und wenn wir gerade bei der Langeweile sind, ich glaube, das nehme ich jetzt abschließend einfach noch mit rein. Das will ich unbedingt sagen, weil wir alle haben ja gehört, Langeweile ist so wichtig, weil Langeweile macht kreativ und das ist einfach was, es brauchen die Kinder. Ja, das stimmt bis zum gewissen Grad. Bei vielen neurodivergenten Kindern fühlt sich Langeweile aber bedrohlich an. Da kann es fast wie ein körperlicher Schmerz sein, der nicht auszuhalten ist, wenn die gerade nicht wissen, was sie tun sollen. Bitte lass die damit nicht alleine. Also ich erinnere mich schon noch früher, dass die Eltern dann immer gesagt haben, ja, wenn dir langweilig ist, dann musst du dir halt was überlegen. Ja, das stimmt, aber wenn man da halt nicht schnell drauf kommt, dann ist das manchmal für neurodivergente Kinder nicht so hohe Anforderung. Das heißt, die brauchen dann nicht einen Animateur wie im Club Med, sondern die brauchen euch, damit ihr sie ein bisschen anleitet, was zu finden. Also das heißt nicht, ihr müsst es denen vorkauen, wobei im Notfall, klar, schießt ihr im Notfall auch einfach Ideen raus. Wenn gar nichts mehr geht, wenn es auch schon zu weit ist quasi, wenn ihr merkt, es ist schon kurz vorm Kippen. Also die sind schon so überfordert mit der Situation, dass sie schon total knatschig und quengelig und weinerlich sind. Dann sagt einfach, hey, weißt du was, komm, wir machen das und das. Und guckt dann, was sich draus entwickelt. Aber lasst die damit nicht alleine, weil das kann regelmäßig zum Meltdown, zur totalen Eskalation führen. Und es muss einfach nicht sein. Und man kann sich darauf einstellen, dass wenn man in 6 Wochen schulfrei, ohne Hausaufgaben, ohne diesen ganzen Klimbim, da wird einem öfter mal langweilig sein. Und bereitet euch also drauf vor, habt ein bisschen was in petto. Wasser und Sand geht auch immer gut oder Wasserspielplätze, wenn das Wetter einigermaßen taugt, muss ich sagen, ist bei uns sehr hoch im Kurs. Gerne auch einfach, wenn es schüttet draußen, auch da kann man was machen. Also da gehen wir gerne barfuß Pfützen springen, manchmal auch, also die Jungs auch gerne Badeanzug oder so mal. Oder Regenwürmer und Schnecken sammeln mit dem alten Sandeimer. Und dann zu Hause entweder Regenwurmfarm machen oder ähnliches. Ein bisschen gucken, die füttern mit Küchenresten. Sorry, heute schwierig. Also schaut da, überlegt euch was, aber lasst sie damit nicht alleine. Das tut den Kindern nicht gut und es tut euch nicht gut. Und auch da ist wieder eine Chance. Versucht das positiv zu sehen und nicht dieses, oh, jetzt können die sich wieder nicht allein beschäftigen, die sind doch schon so groß. Ganz ehrlich, in ein paar Jahren fragen die euch nicht mehr, was die machen sollen oder was die machen dürfen, die machen es dann einfach. Und es werden oft Sachen sein, die euch vielleicht gar nicht so gut gefallen und ihr würdet euch wünschen, ihr hättet mehr Zeit mit denen. Und ich weiß, wenn ihr jetzt mit einem Baby und einem Kleinkind daheim sitzt und sagt, ja toll Andrea, super, in 15 Jahren, aber jetzt gerade, das verstehe ich voll und da passt es vielleicht auch gerade nicht so gut. Nichtsdestotrotz will ich halt echt immer sagen, das geht schneller vorbei, als einem lieb ist oft. Und diese ewig langen Einschlafbegleitungen oder sowas, auch das geht vorbei von einem Tag auf den anderen. Ihr wisst nie, wann das letzte Mal war. Und dann wird man so ein bisschen wehmütig. Also ich zumindest. Mir fehlt das da manchmal. Insofern versucht da positiv zu bleiben und seht das als Vertrauensbeweis, dass euer Kind da einfach auch motzig ist zu euch, auch ja sich daneben benimmt. Heißt ja nichts anderes, als es hat das Vertrauen zu euch, dass es das bei euch machen darf. Die Bindung ist so gut, dass es davon ausgeht, dass es die aushält. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. So, ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten Sachen mitgegeben, die ich mitgeben wollte für euch. Was ich euch noch mitgeben will, ist, ich wünsche euch wunderschöne Ferien. Bei vielen von euch sind die vielleicht auch schon fast vorbei, ne? Weil wir hier in Bayern haben als Letzte. Baden-Württemberg und wir sind ja immer ganz am Ende. Ich wünsche euch gute Nerven. Ich wünsche euch, dass ihr es euch zugesteht, dass ihr mal einen schlechten Tag habt und auch mal nicht Super Mami oder Super Daddy seid. Das wird mal so sein, aber dann vergebt es euch bitte und vergebt es auch den Kindern, wenn die manchmal Tage haben, wo ihr sagt, oh, ich könnte euch an die Wand klatschen. Was habe ich da nur geschaffen? Auch denen geht es so, nur die können halt noch nicht so wunderbar damit umgehen, wie wir manchmal oder auch nicht. Also gesteht euch das zu, gesteht es den Kindern zu und holt euch Unterstützung und Hilfe, wo immer es geht, wenn es geht. Und macht Pause und trinkt viel Wasser und geht aufs Klo und nicht erst, wenn es ganz spät ist. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Das heißt für mich so 16 Grad, leicht bewölkt. Euch wünsche ich so, wie ihr euch das wünscht. Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.